Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und auch in dieser Folge habe ich einen interessanten Menschen zu Gast, der mir seine persönliche Geschichte hinter einem erfolgreichen Shopify-Shop vorstellt. Heute unterhalte ich mich mit Swantje. Swantje van Uym ist die Gründerin hinter Nui Cosmetics. Ihre Vision war es von Anfang an, dass es kein Widerspruch sein muss, stylisches Make-up mit Naturkosmetik zu verbinden. Das ist ihr gelungen. Mit Nui Cosmetics hat sie etliche neue Produkte und Entwicklungen vorangetrieben und neue Märkte erschlossen. Ihre spannende Reise heute hier bei uns im Podcast. Viel Spaß!
Hallo, ich bin die Swantje van Uym, die Gründerin von Nui Cosmetics und bin jetzt schon seit 6 Jahren, denke ich, selbstständig im Beauty-Bereich und zwar für Nischen-Naturkosmetik, mittlerweile aber Massen-Naturkosmetik-Produkte und habe auch schon 2 Shops in Shopify bauen lassen. Genau.
Ja, ich wollte gerade sagen, Nische, so klein ist die Nische gar nicht mehr, oder? Und euer genau. Unternehmen ist auch nicht mehr so klein. Ja.
Genau, also ich habe 2016 angefangen, internationalen Nischen-Naturkosmetik zu importieren nach Deutschland. Und habe die dann an Händler vertrieben, aber auch natürlich an Endkunden hauptsächlich. Und damals war das tatsächlich noch eine Nische, weil da hat kaum jemand das nachhaltige Produkte auch so ein bisschen mit Lifestyle verbunden, sondern das war eher so die Naturkosmetik, die man aus dem Öko-Reformhaus kannte. Und dann haben wir uns natürlich mit dem Markt mitentwickelt und jetzt sind ganz viele tolle Marken aufgepoppt sozusagen, die diesen Ansatz natürlich auch verfolgen. Und 2017 haben wir dann Nui Cosmetics gegründet. Genau.
Mit genau diesem Schwerpunkt dann auch.
Genau, richtig. Ja.
Fangen wir nochmal ganz, ganz vorne an. Bevor das alles losging, was hast du vorher gemacht? Aus welcher Ecke kommst du und wie wurdest du zur Gründerin?
Ursprünglich komme ich aus Thüringen. Ich bin in Thüringen aufgewachsen und dann nach dem Abitur nach Berlin gezogen zum Studium. Ich habe Wirtschaftskommunikation studiert. In meiner Brust haben schon immer 2 Herzen geschlagen. Einmal so ein bisschen das Kreative, aber auch das sehr datenbasierte, strukturierte. Und deswegen habe ich Wirtschaftskommunikation studiert. Dort konnte ich beides vereinen und habe dann Brandmanagement in Schweden studiert, weil mich Marken immer schon total fasziniert haben. Und habe dann während des Studiums schon in großen Konzernen gearbeitet, Non-Profit-Organisationen, Agenturen, habe mich dann aber meiner Leidenschaft für Beauty hingegeben sozusagen, habe als Produkt- und Brandmanagerin gearbeitet und anschließend gemerkt, das Naturkosmetik-Thema ist mein Ding. Ich möchte gesunde, nachhaltige Produkte für uns und unsere Umwelt, aber wir müssen das attraktiver gestalten, dass Leute sich auch quasi für diese Alternativen interessieren. Also man muss einfach attraktive Alternativen schaffen. Und deswegen habe ich gesagt, ich probiere das jetzt mit der Selbstständigkeit. Habe dann, wie gesagt, einen eigenen Online-Shop gegründet mit mehreren Marken, für die ich mir die Exklusivrechte in Deutschland und beziehungsweise Europa auch gesichert habe. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir dann auch Nui Cosmetics gegründet haben. Genau.
Das heißt, bei Nui Cosmetics macht ihr jetzt ja auch Eigenentwicklungen, aber angefangen hast du damit quasi ein Lizenzgeschäft zu machen oder quasi zu importieren und erstmal einen Vertrieb zu machen sozusagen.
Genau, richtig. Da habe ich mittlerweile verkauft, also da habe ich einen Exit gemacht, weil alle Bereiche sehr, sehr stark gewachsen sind. Also wir waren natürlich in dieser Branche ein Early Bird, sag ich mal. Und das hat sich einfach so ergeben, dass die Bereiche so stark waren, dass ich das irgendwann auch gar nicht mehr handeln konnte, so viel auf einmal als alleinige Geschäftsführerin zu führen. Und dann haben wir uns für Nui Cosmetics entschieden.
Bevor du jetzt aber dann gegründet hast in den Unternehmen selbst, wäre das nicht auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ich etabliere das jetzt innerhalb dieser großen Konzernstrukturen, Firmen, wo du auch gearbeitet hast? Also du warst ja unter anderem auch bei Chanel, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe.
Genau. Also Chanel, das ist ja schon wieder noch ein bisschen länger her, aber ist schwierig. Als ich damals angefangen habe und die Ideen hatte, war das so, dass niemand so wirklich was mit dem Thema anfangen konnte. Das war ja vor 7 Jahren. Das ist ja nicht wie heute. Heute ist das normal. Ne? Also es ist noch nicht so richtig, richtig Masse, aber es ist normal, dass man denkt, okay, es gibt Naturkosmetik, nachhaltige Produkte, die sehen stylisch aus. Das war damals nicht so. Also man muss sich das so vorstellen, es gab den Ökoladen und wenn jemand Naturkosmetik genutzt hat, dachte man, okay, das ist jetzt auch so eine richtige Öko-Person. Und viele, auch große E-Commerce-Plattformen, haben dann zu mir gesagt, Svanche, das ist noch zu früh, wir sind nicht interessiert. 2-3 Jahre später kamen die und haben mir auf einmal alle Marken abgenommen, weil sich der Markt dann doch relativ schnell entwickelt hatte. Von daher, ja, ich glaube, das zeigt schon die Dynamik auch von dem Markt. Damals war es aber noch nicht so.
Nee, eben, das hat sich, glaube ich, auch gewandelt, oder? Also auch die großen Marken, auch die großen Make-up-Marken haben inzwischen Linien, auch jetzt vielleicht nicht komplett, so wie ihr das macht, konsequent, aber halt eben so einzelne Produktreihen gibt es da ja auf jeden Fall inzwischen.
Genau, und die größeren Händler, die E-Commerce-Händler, die sagen, haben dann natürlich kurz danach gesagt, gib mir alle Marken, die du hast. Die haben dann natürlich auch den Braten sozusagen gerochen. Und das ist jetzt schon natürlich in den Köpfen angekommen. Das ist jetzt in der Mitte. Aber damals waren die Leute noch nicht dafür offen. Und als ich dann auch teurere Naturkosmetik, sag ich mal, Produkte importieren wollte, haben auch mein Vater, ne, hat gesagt, wer soll denn diese teuren Produkte kaufen? So. Also das, wir waren schon das ein Early Bird. Aber jetzt ist das schon fast normal, sag ich mal.
Aber auf jeden Fall Image, spannend. Das Image ist natürlich auch ein ganz anderes heutzutage.
Ja, ja, total, weil jetzt ist das nichts mehr Neues, wenn man Naturkosmetik so mit Style, Lifestyle verbindet und das auch konventionell aussieht. Ne? Aber damals war das nicht so. Das war alles altbacken, öko. Und da konnte man natürlich die Leute nicht davon überzeugen, dass sie jetzt von ihrem Chanel-Döschen rübergehen zum, sag ich mal, braunen Töpfchen. Und deswegen war es mein Ziel, das zusammenzubringen einfach.
Ja, aber das heißt, da hast du dann auch schon so quasi sondiert, den Markt sondiert und gesagt, okay, ich kann hier gute, schöne Produkte auch importieren, die beides miteinander verbinden. Genau. Und das war dann auch erstmal ein Erfolg, oder? Also damit hast du dann auch, bist erstmal ganz gut gefahren.
Richtig, richtig. Aber ich habe dann auch in dem Jahr gemerkt, okay, das hat jetzt so eine Fahrt. Das ist nur intelligent, glaube ich, wenn man auch sich so aufstellt, dass man von anderen nicht abhängig ist und eine eigene Marke etabliert.
Ja, ich meine, du kommst ja auch aus dem Brand Management. Das war ja wahrscheinlich auch dir naheliegend, oder zu sagen, dann eine eigene Marke draus zu machen.
Genau, es war nahe, genau, das war eigentlich auch von Anfang an so ein bisschen der Plan, aber natürlich wollte man erstmal gucken, wie läuft es überhaupt. Und vorher, genau, war ich ja auf der Markenseite, auf der Produktentwicklungsseite. Und so lag das sehr nahe,
ja. Ja. Wie bist du diesen Schritt dann angegangen? Das macht man ja nicht, auch nicht von heute auf morgen so. Also du hast zumindest durch diese erste Schritt in die Selbstständigkeit ja schon gemerkt, dass der Markt reif ist für solche Sachen. Wie bist du dann rangegangen an die Entstehung sozusagen von Nui?
Genau, also es war eine erste Kundenentscheidung, muss ich sagen. Ja, wirklich. Also das glaubt mir immer niemand, aber als ich noch Brandmanagerin war, war das eine Sekundenentscheidung. Ich habe gesagt, ich mache das. Und da war irgendwas in mir, das kann man gar nicht so in Worten beschreiben, aber ich habe dann gleich angefangen, abends zu recherchieren und dann die nächsten Tage durchweg recherchiert, mir nochmal die Marktzahlen angeschaut. Und ich war ja vorher schon so ein Naturkosmetik-Liebhaber, aber es muss halt doch ein bisschen stylischer sein, dann hat man die Sachen importiert und so weiter. Und dann habe ich ein Jahr lang mich vorbereitet, Finanzpläne geschrieben, Businesspläne geschrieben, weil ich wollte nicht so gerne am Anfang einen Investor drin haben, sondern wollte, weil der Markt ja auch noch nicht so wirklich reif für das Thema war und wollte das so ein bisschen nach meinem Gusto gestalten. Bin dann auch zur Bank, hat auch alles geklappt, habe einen Kredit bekommen und dann sind wir gestartet. Und wie gesagt, Nui kam dann ja, haben wir dann auch relativ früh vorbereitet, aber sind dann ja 2017 mitgestartet und man hat einfach an der Nachfrage auch von den Händlern gesehen, okay, da ist ein Need da, auch bei den Kunden, aber der war noch nicht so groß, wie das jetzt zum Beispiel ist. Und so konnten wir uns da ganz gut rantasten und das war auch dann die richtige Entscheidung mit Nui.
Und das hat sich quasi so organisch dann daraus entwickelt, auch zu sagen, okay, wir bauen das jetzt langsam auf und gucken, wie der Need wächst mit den Produkten, die wir dann auch entwickeln wollen. Aber irgendwo muss man ja anfangen.
Genau, genau.
Wo habt ihr denn dann angefangen? Was waren denn so die ersten Schritte zum eigenen Produkt?
Also bei Nui war es so, dass wir, also ich liebe natürlich Kosmetik, das ist ganz klar. Und ich wollte schon immer, dass die Kunden oder ich auch keine Kompromisse machen. Ne? Also man hat ja immer dieses Klischee oder dieses Stereotyp im Kopf, okay, Naturkosmetik riecht komisch, funktioniert nicht und ist am besten noch hässlich. Das ist ja das, was immer noch teilweise in den Köpfen ist. Und all diese Dinge wollten wir aufbrechen. und haben gesagt, okay, das muss gut duften. Die Texturen müssen so geil sein, dass die mit großen Marken mithalten können. Und das Packaging darf nicht an Naturkosmetik erinnern.
Ja, das ist ganz wichtig. Ja.
So. Und das waren die Themen, weil nur so kann man Leute zum Umstieg bewegen, wenn man attraktive Alternativen schafft und zur Nachhaltigkeit bewegen. Und eher so diese Schiene, ach, die machen coole Kosmetik, ach, und die ist auch noch vegan und natürlich. Und das war uns wichtig, diese beiden Dinge zu vereinen. Natürlich und vegane Inhaltsstoffe zu nutzen. Und das ist, man denkt sich jetzt, ja, ist ja easy, machen ja viele, aber im dekorativen Bereich, also Make-up, Farben, ist es nicht einfach. Und ich nehme immer das Beispiel des roten Lippenstifts, das ist mein Lieblingsprodukt. Ich wollte einen, habe einen auf dem Markt gesucht, so ein richtig schönes, knalliges, klassisches Rot, ohne Schimmer, also nicht wie, was weiß ich, meine Mama das vielleicht in den 90ern getragen hat, sondern einfach eine klare Farbe. Und ich wollte aber, dass keine synthetischen Stoffe drin sind und kein Blut von Schildläusen. Das sorgt nämlich für die
rote Farbe. Das ist ja der typische rote Farbstoff, genau.
Genau.
Auf diesen Kakteen wächst. Ja.
Richtig. Oder man kreiert es durch synthetische, aber ich wollte ja gerne natürlich und vegan. Und das gab es nicht. Und das war so, das war schon eine kleine Herausforderung. Da mussten wir auch lange nach einem Produzenten suchen, der das mit uns realisieren konnte. Und darauf basierend haben wir dann Nui weiterentwickelt und haben jetzt mittlerweile über 100 Produkte.
Ja. Das heißt, du musst jetzt auch kreativ werden. Du hast ja schon gesagt, das liegt dir auch. Also du bist gerne kreativ, aber man ist ja jetzt auch nicht, oder du bist ja keine Chemikerin, die dann so sagen kann, was für Stoffe kann man denn überhaupt nutzen? Also da muss man einfach gute Partnerfirmen suchen, die abklappern ohne Ende. Also die Recherche ist da das Wichtigste.
Ich habe da so viel getestet. Also ich sagte, mein Schrank oder meine ganze Wohnung war voll. Ich kannte mich natürlich mit Inhaltsstoffen schon aus, weil ich mich privat damit beschäftigt habe, aber auch im Produktmanagement in meinen Jobs. Ich glaube, der Kern war und ist, dass ich dann einfach nicht locker gelassen habe. Und dass ich sagen wollte, nee, ich wollte das Produkt ja für mich, weißt du, ich wollte ja diesen einen roten Lippenstift. Ja. Das muss doch möglich sein. Und dann bin ich so lange auf den Keks gegangen, habe so lange gesucht, bis es dann funktioniert hat. Und wenn man sich dann noch die richtigen Partner sucht und mit denen rumtüftelt, dann kann das auch klappen. Aber ich mische das natürlich nicht selber zu Hause zusammen.
Das stelle ich mir auch nicht so vor. Nee. Was war denn jetzt die Lösung? Kannst du das verraten? Wie kriegt man denn den Rot hin, vegan und unchemisch?
Also das sind bestimmte Eisenoxide. Und Eisenoxide sind jetzt in dem Sinne jetzt nicht so was absolut Neues, aber es kommt auf eine bestimmte Kombination an, die ich jetzt hier nicht so erzählen möchte.
Nicht
aber das war der Clou sozusagen. Und das ist nicht so einfach. Ich habe auch mal versucht, einfach mal so zum Test, das nochmal nachbauen zu lassen von verschiedenen Firmen. Weil man muss natürlich auch gucken, dass der Wettbewerb einem nicht einholt. Und es ist nicht so einfach, muss ich sagen.
Hat sich also gelohnt, die Recherche und die Mühe.
Ja,
das stelle ich mir jetzt aber bei euren Produkten halt immer noch so vor. Also auch wenn der Markt jetzt größer geworden ist, muss man ja trotzdem wahrscheinlich immer wieder nochmal diesen extra Schritt gehen zu den herkömmlichen Herstellungsmethoden und Zusatzstoffen.
Richtig. Also man muss da schon so ein bisschen Hang zur Perfektion haben und so eine gewisse Leidensfähigkeit. Weil wenn dann irgendwie das 100. Muster aus dem Labor kommt und es ist immer noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man natürlich sagen, so, und jetzt gehen wir nochmal zum 105. und so weiter. Das ist schwierig, vor allem, wenn man so einen hohen Standard hat, weil ich muss auch sagen, ich liebe einfach qualitativ hochwertige Produkte und ich würde jetzt auch nie irgendeinen Quatsch meinen Kunden andrehen. Und das dann teuer bepreisen, das muss schon was bringen für die Haut einfach, dass man sich wohlfühlt. Und aber auch bitte dann so relativ umweltschonend, also so wie es halt geht, was man machen kann. Deswegen hatten wir auch ein neues Packaging entwickelt. Es ist komplett einzigartig, neu, innovativ auf dem Markt. Das gibt es noch gar nicht, haben wir auch zum Patent angemeldet. Und da haben wir auch ein Jahr getüftelt mit einem Freund von mir. Das waren viele, viele Nachtschichten.
Das glaube ich, ja. Und das darf man auch nicht unterschätzen, gell? Wenn man eben solche neuen Wege beschreitet, das macht natürlich auch Produkte erstmal ein bisschen teurer, weil natürlich auch es die Herstellungskosten in die Höhe treibt, nicht nur von den Materialien, sondern ja auch die Recherchearbeit, die da drin steckt, die Entwicklungsarbeit.
Richtig, richtig. Obwohl, also wenn ich die ganze Entwicklungsarbeit und die Recherche auch noch einpreisen würde, dann wäre es nochmal teurer, glaube ich. Also das ist schon so ein Leiden, so eine Leidenschaft von mir, das einfach so zu kreieren. Aber wir sind ja noch vom Preis her, ich sag mal, erschwinglich. Also unsere Produkte liegen unter 40 Euro. Mhm. Und da gibt es Wettbewerber, die, ich will jetzt nichts Schlechtes sagen über Wettbewerber, aber die sehr, sehr, sehr viel teurer sind. Und wenn man sich die Inhaltsstofflisten anschaut, dann sieht man, okay, eigentlich sind es die Inhaltsstoffe nicht wert, dass man die Produkte so teuer bepreist. Und bei uns ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich fair, das muss ich schon sagen.
Und der Markt ist gewachsen, oder? Über die Jahre jetzt auch durch so Marken wie eure, die das dann eben auch cooler gemacht haben?
Ja, mit Sicherheit, weil man muss ja irgendwann eine Lücke auftun und einen Markt schaffen und den Kunden zeigen, hier gibt's was, das hat genauso seine Daseinsberechtigung und das funktioniert genauso wie die konventionellen Produkte und irgendjemand muss ja immer anfangen. Und das würde ich schon sagen.
Wie habt ihr das denn aus der Brand-Idee herausgemacht? Also einerseits hast du ja gesagt, die Zielgruppe für Naturkosmetik war eher woanders, aber andererseits will man ja auch eine neue Zielgruppe erschließen. Mhm. Wie seid ihr da marketingtechnisch rangegangen?
Das war tatsächlich nicht so easy. Das ist eine interessante Frage, weil wir mussten natürlich schauen, dass wir uns die Naturkosmetikbranche, die natürlich auch ganz viele Jahre Expertise hat, dass wir denen nicht auf den Schlips treten, ich sage es mal so, weil das sind natürlich die mit der Expertise und jetzt zu kommen und zu sagen, ah, das ist irgendwie alles doof, was ihr macht, das war nicht meine Intention. Meine Intention war es eher, den breiten Markt auf Naturkosmetik aufmerksam zu machen, indem man zeigt, es ist genauso cool, es funktioniert genauso wie, was weiß ich, große andere konventionelle Marken, bloß wir machen es halt gesünder. Plus, wir haben es noch auf die Spitze getrieben und gesagt, wir machen es so lange, bis die Performance wirklich an normale Marken, in Anführungsstrichen normale, konventionelle Marken, also reicht, ne?
Ja.
Und haben dann gesagt, so, wie schaffen wir das? Und das haben wir geschafft, indem wir bestimmte Stereotype aufgebrochen haben. Beispielsweise, du musst dir vorstellen, eine Chanel-Werbung, aber auf einmal sind es komplett natürlich Inhaltsstoffe. Mhm. Also eher so, ach, das ist eine coole Marke. Ach, und die sind aber auch noch vegan und natürlich. Deswegen waren unsere ersten Brand-Videos so gestaltet, dass man überhaupt nicht an Naturkosmetik erstmal gedacht hat. Und dann kam so der Aha-Effekt, als wir dann so die Slogans eingeblendet haben und das so im Finale quasi aufgedeckt haben. Mhm. Da war also so ein Aha-Moment auf einmal.
Genau, so an zweiter Stelle gesetzt und es nicht gleich in den Vordergrund
gesetzt. Genau, genau. Und ich weiß noch, damals haben, das habe ich auch schon mal erzählt in einem anderen Interview, so Naturkosmetik-Blogger, die wir auch sehr schätzen, die auch schon lange auf dem Markt sind, gesagt, ach krass, endlich mal jemand, der versteht, worum es geht und der es richtig macht. Und es hat mich in dem Moment so gefreut, weil es so den Kern getroffen hat, dass die Leute sich einfach nicht rantrauen an die Produkte, viele sich nicht rantrauen, weil es so fern ist, ne? Weil man denkt, ach, damit kann man sich jetzt nicht super fühlen oder luxuriös oder was auch immer so die eigene Intention ist, wenn man Produkte kauft.
Ja. Ja, und das ist ja auch, also das Image von ökologisch denken hat sich ja auch gewandelt. Also das ist ja heute, wer jetzt nachhaltig denkt oder umweltbewusster agiert, sich vegetarisch oder vegan ernährt, das hat ja lang nicht mehr so diesen negativen Touch. Das hat sich ja auch ganz stark verändert, dass es inzwischen auch gerade durch natürlich auch die Jugend, die jetzt nachrückt, natürlich auch sehr viel bedeutender geworden ist und eigentlich auch zum Coolsein fast schon dazugehört.
Ja, total. Absolut. Also da muss ich dir komplett recht geben. Also die neue Generation, das ist für den Muss, ne? Das ist nicht mehr wie bei den, ich sag mal, Älteren oder wie das damals bei meiner Generation war, wo man schon Aufklärungsarbeit leisten musste. Bei denen kommt gar nichts anderes quasi in die Tüte sozusagen. Das muss sustainable sein, ja.
Ja. Das war ja dir von Anfang an auch wichtig, eben nicht nur diese Natürlichkeit drin zu haben, sondern auch diese Nachhaltigkeit. Es geht ja bis hin zum Packaging. Macht es aber nicht unbedingt leichter wahrscheinlich für die Produktplanung. Wir hatten es ja schon so ein bisschen angesprochen. Was war denn jetzt beim Packaging noch das große Thema? Also wir hatten hier eben auch in letzter Zeit ein paar Podcast-Gäste, die auch gesagt haben, Plastik ist halt einfach so viel billiger. Und wenn man Naturprodukte oder auch beim Packaging auf Plastik verzichtet, das macht es halt erstmal teurer. Das ist irgendwie so die Krux daran. Ne?
Also sind zwei Themen. Natürlich macht es teurer. Aber deswegen würde ich mich jetzt im Einkauf nicht für Plastik entscheiden. Da zählen mehrere Faktoren dazu. Einmal ist es natürlich so, dass die Packaging-Industrie noch nicht so weit ist. Ich habe jetzt, muss ich überlegen, vor 2 oder 3 Jahren bei mir im Büro einen Packaging-Lieferanten gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das, das und das und das. Und dann sagt er, da muss ich Sie enttäuschen, da braucht die Industrie noch 2, 3 Jahre. Wir sind jetzt 2, 3 Jahre später und die Industrie hat es immer noch nicht geschafft. Mhm. Das Thema liegt gerade wieder auf unserem Tisch. Du musst ein Packaging oder ein Material entwickeln, das die Produkte auch durch die Labortests bringt. Mhm. Und das ist schwierig.
Also gerade Lippenstift, bei Kosmetik nochmal ein anderes Thema, gell?
Ja. Genau, ja. Lippenstift, also welche Möglichkeiten hast du, ne? Du hast nicht viele Möglichkeiten, dass es auch durch die Labortests durchgeht. Deswegen muss man in manchen Bereichen noch auf Plastik zurückgreifen. Mhm. Also da ist noch ein großer Weg, den wir vor uns haben. Und wir haben gesagt, okay, das, was wir machen können, das machen wir schon. Also zum Beispiel unsere Foundation kommt im Glas, unsere Illusion Creams, die kommen in so kleinen Glastöpfchen. Oder unsere gepressten Produkte in unserem liebevoll genannten Schibi. Also das ist unser Papierpackaging oder das lässt sich so aufschieben. Und das haben wir schon gemacht. Aber wir sind auch noch nicht in allen Materialien komplett umgestiegen, weil es einfach die Möglichkeit nicht gibt. Mhm. Und wir sind da sehr viel auch am selber entwickeln und gucken, ob man das irgendwie beschleunigen kann, aber sehr, sehr schwer und vor allem mit viel, ja, Ressourcen auch verbunden.
Ja. Ja, aber es sind die kleinen Schritte, die ja auch wichtig und richtig sind. Genau.
Ja.
Wie hat sich denn diese ganze Gründung nochmal, ihr seid ja erstmal zur Bank oder du bist erstmal zur Bank, es ist ja eher eine konservative Finanzierungsgeschichte. War dir das wichtig? War das das auch, was du wolltest? Du hast ja schon betont, dass du erstmal nicht mit Investoren zusammenarbeiten wolltest.
Genau, warum? Also man muss dazu sagen, vor 7 Jahren war dieses Startup-Ökosystem noch nicht so krass, wie es jetzt ist. Mhm. Vor allem in Berlin. Das muss man vielleicht dazu sagen. Was ich wusste, war, dass ich erstmal selbstbestimmt arbeiten möchte, um das voranzubringen, was mir wichtig war. Und ich denke, das war auch gut so, weil ich hätte diesen Prozess auch im Unternehmertum sonst nicht, also der wäre nicht so abgelaufen, wie er abgelaufen wäre. Und die Learnings waren gut, auch um den Markt aufzubauen. Würde ich jetzt nochmal neu gründen, würde ich es vielleicht anders machen. Aber damals, wie gesagt, war das so vor 7, 6 Jahren. Mhm. Und genau, bin zur Bank gegangen, konservativ. Und habe ja aber dann, ich habe schon meinen ersten Exit gemacht mit dem ersten Bereich, den ich da gegründet hatte.
Diese Importgeschichte.
Mhm. Genau, genau. Und habe dann aber gesagt, ich bin so ein neugieriger Mensch. Mhm. Und habe gesagt, da muss noch irgendwas kommen. Wir standen finanziell da, waren profitabel. Also ich brauchte jetzt kein Geld. Aber ich habe gesagt, ich habe Bock, mit einem Investor zu arbeiten. Und deswegen sind wir dann zu die Höhle der Löwen gegangen. Mhm. Und das war eher so ein, das war nicht so geplant, das war eher so ein, ja, machen wir.
Haben die euch eingeladen oder seid ihr da, habt ihr euch da beworben?
Da möchte ich nicht so gern drüber reden.
Ja, okay, auch völlig in Ordnung.
Aber genau, weil da, ja, also gibt es ja unterschiedliche Themen, klar. Verträge und so. Aber ich habe das immer schon geguckt, die Höhle Löwen. Und mein Freund sagte auch, als wir das mal geschaut haben, wieso stehst denn du da eigentlich nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. So, nee. Und genau, und es ging mir gar nicht um das Geld, sondern einfach darum, so einen Sparing-Partner zu haben, nochmal ein Netzwerk zu haben und nochmal eine andere Weise zu arbeiten.
Ja, und selbst wenn man keinen Investor kriegt, ist ja die Aufmerksamkeit für die Marke.
Ja, absolut. Gegeben. Ja, absolut, klar.
Wir haben ja hier quasi das Who's Who der Sendung ist ja hier auch schon im Podcast immer zu Gast, weil natürlich die meisten auch bei Shopify landen. Das ist irgendwie so der Running Gag hier gleichzeitig. Wie war das denn dann bei der Höhle der Löwen? Also lief er erfolgreich auf jeden Fall für euch? Was hast du denn so mitgenommen aus dieser Erfahrung?
Also bei Shopify waren wir übrigens vorher schon. So, also das kann ich nur sagen. Wir waren vorher bei einem anderen System und ich muss sagen, dass es sehr viel mehr Möglichkeiten bei Shopify gab. Auch die Sicherheit in diesem Netzwerk, ne, zu verschwinden, sage ich mal, für einen Shop ist sehr, sehr wertvoll. Gerade auch als, wenn man anfängt und vielleicht nicht so teuer, also viele Ressourcen hat. Und diese Auswertungs- oder Analyse-Tools, die sind natürlich auch nicht zu verachten, die Shopify bietet. Die Sendung hat natürlich super viel Aufmerksamkeit gebracht, hat nochmal ein bisschen mehr Masse, sag ich mal, Kunden gebracht. Wir hatten vorher schon sehr viele nachhaltige Kunden, also die an Nachhaltigkeit interessiert sind. Mhm. Und das war nochmal ganz interessant, weil es nochmal so eine andere Kundschaft ist, eine andere Zielgruppe, mit der man umgehen muss, möchte. Und da waren auch nochmal diese Learnings ganz, ganz wichtig, wie nochmal die konventionellen Kunden auf diese Produkte schauen, ne? Weil der sowieso nachhaltig unterwegs ist, bewertet das ein bisschen anders. Preise, was hat wir eben schon das Thema Größe der Produkte, Funktionalität, Performance und so weiter.
Ja, da hat man nochmal eine ganz andere Zielgruppe als die, die einen schon finden, weil sie vielleicht nach Naturkosmetik gegoogelt haben oder
ja,
so.
Ja, das ist genau.
Natürlich eine ganz andere Zielgruppe, ja.
Und das fand ich ehrlich gesagt am spannendsten, ja.
Habt ihr dann irgendwas angepasst? Habt ihr irgendwie spezielle Produktlinien entwickelt, daraus entstanden oder so?
Also angepasst noch nicht. Das war jetzt erst im Oktober mit der Sendung. Jetzt haben wir es Mai. Aber diese Impulse fließen natürlich mit in die Produktentwicklung ein. Mhm. Was natürlich ein großes Thema ist, dass unsere Produkte relativ klein erscheinen vom Packaging. Das war ein Nachhaltigkeitsgedanke von uns. Aber es ist genauso viel drinne wie in anderen, größeren Produkten, so ein bisschen so Mogelpackungen, ne, die doppelwandig sind oder also Kleinigkeiten. Das lassen wir jetzt schon das lassen wir einfließen, ohne aber diesen Nachhaltigkeitsgedanken zu verlieren.
Ja. Dein Ziel, dann einen Investor zu finden, ist ja dann auch aufgegangen und, glaube ich, auch ein sehr gutes Match mit Judith Williams. Da kommt natürlich auch eine gewisse Expertise mit dazu. Wie hat sich dein Arbeiten denn seitdem verändert? Also so, du bist ja nicht mehr so ganz unabhängig wie früher.
Also ich muss sagen, wir haben über ein halbes Jahr verhandelt, also Verträge verhandelt, uns ausgetauscht zur Strategie. Und ich habe das Glück, dass Judith und Judiths Team sehr, sehr offen waren und sehr auf meine Wünsche auch eingegangen sind in den Verhandlungen. Von daher ist das schon sehr, sehr autonom, was wir machen. Mhm. Aber ich spreche mich natürlich mit denen ab. Aber es ist jetzt nicht so dieses klassische, ich sag mal so, Investoren-Verhältnis, wo jemand so in Anführungsstrichen mit der Peitsche dasteht und du musst jetzt hier die Reportings abliefern, sondern es ist sehr, sehr menschlich, vertrauensvoll. Und natürlich arbeitet man nochmal anders, weil man natürlich auch die Investoren nicht enttäuschen möchte. Aber ich habe ja vorher auch schon einen sehr, sehr großen Antrieb gehabt und bin so ein kleiner Perfektionist. Also von daher war es jetzt nicht so ein Riesenwandel. Aber es ist super, sich mit Leuten, die natürlich ewig schon auch in der Branche sind, auszutauschen.
Ja, ja.
Und die haben ja auch das gleiche Ziel wie ich. Und zwar Nui quasi in die Köpfe der Leute zu bekommen, dass sie sehen, was für tolle Produkte wir für die Kunden kreieren. Und wenn man sich mit jemandem unterhält, der das gleiche Ziel hat, ist das natürlich nochmal wertvoller, ne? Als wenn man sich jetzt nur random austauscht.
Ja, und natürlich auch die Möglichkeiten, die sich wahrscheinlich auch dadurch öffnen, oder? Allein durchs Vertriebsnetzwerk, durch die Erfahrung, durch die Expertise.
Genau,
kann man ja auch ganz andere Schritte dann vorangehen. Ne?
Judith hat natürlich ein Riesennetzwerk, das ist ganz klar. Wir waren vorher schon bei großen E-Commerce-Händlern, aber durch Judiths quasi Eintritt in die Firma, sage ich mal, hat das natürlich nochmal einen Push gegeben. Aber auch was die Produktion angeht, konnten wir uns da gut andocken. Ist natürlich auch mal so eine Kostenersparnis. Und es ist aber auch sehr wertvoll, sich mit ihr einfach auszutauschen. Sie hat einen sehr klaren Geist. Es ist sehr effizient, wenn wir uns unterhalten. Selbst wenn wir, was weiß ich, im TV-Shopping nachts nur um eins da stehen, weil wir gerade aus dem Studio gekommen sind, dann ist das Gespräch immer on point. Und das liebe ich. Also ich liebe das einfach, mich mit Menschen zu unterhalten, die so ganz klar sind und aber auch nicht irgendwie Angst haben so von neuen Ideen. Das finde ich wichtig. Und so einen offenen Horizont haben, ja.
Klingt nach einem guten Match auf jeden Fall.
Ja, also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren.
Wenn wir nochmal zurückblicken, so dieser Weg der Gründung, das klang jetzt, wenn man jetzt mal hier so zuhört, dann klingt es ja alles so, als ist dir das alles sehr, sehr leicht gefallen, sehr, sehr zugelaufen auch. Gab es denn auch mal Phasen, wo du gezweifelt hast, wo du vielleicht gesagt hast, oh, das ist jetzt ja schon härter, als ich mir das vorgestellt habe, aber hast du irgendwelche Learnings draus mitgenommen?
Du, im ersten Jahr, also das klingt linear, war es aber überhaupt nicht.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin ein sensibler Mensch, was man auch oft draußen gar nicht so mitbekommt oder merkt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Schutz, den man sich dann über die Jahre aufbaut. Aber im ersten Jahr, als dann auch so Wettbewerber auf einen aufmerksam wurden und einen versucht haben, dann so richtig, ne, fertig zu machen. Und ich dann eigentlich gefühlt nur bei Anwälten saß, anstatt mich hier um die Arbeit zu kümmern, da habe ich oft geweint. Das saß ich oft auf der Bettkante und dachte, oh mein Gott, was hast du dir hier angetan? Du hast einen super Job gehabt. Aber dieser Gedanke war immer relativ schnell verflogen, muss ich sagen, weil ich liebe das einfach. Ich liebe das, was voranzubringen. Ich bin total umtriebig, ich bin neugierig. Wenn ich denke, ach, jetzt läuft's gerade, ich würde mich jetzt nicht zurücklehnen, weil das bin ich einfach nicht. Und deswegen ist das Unternehmertum schon das Richtige für mich. Mhm. Aber klar, es gab viele Herausforderungen oder auch am Anfang, als die Umsätze nicht so liefen, ne? Und dann liegt man nachts wach und denkt so, ach, oh mein Gott, das kennst du ja auch, ne, wenn du sagst, du bist ja auch schon selbstständig oder lange oder nur selbstständig. Da denkt man schon, also, wie soll denn das jetzt weitergehen?
Man hat nie so dieses Sicherheitsgefühl, das hat man halt einfach nie in dieser Situation. Ja. Gerade am Anfang nicht, klar.
Genau, also das hat mich am Anfang so ein bisschen, es war so ein bisschen beängstigend. Aber auf der anderen Seite wusste ich, okay, du hast das jetzt angefangen und du hattest einen Grund, warum du das angefangen hast und du bist jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen und es gibt keinen Grund, warum du das jetzt nicht hinbekommen solltest und wenn es nicht klappen sollte, was wäre denn der Worst Case? Der Worst Case wäre finanzieller Ruin und habe ich mir so gedacht, naja gut, gibt's auch Schlimmeres, ne? Also Hauptsache, ich bin jetzt gesund und wenn ich jetzt 10.000 Euro nicht zurückzahlen kann, dann kann ich auch 1,5 Millionen nicht zurückzahlen. Also entweder es klappt oder es klappt nicht und du musst jetzt halt Wege finden, dass es klappt. Und am Anfang, das lief nicht immer alles so, dass ich dachte, ja, das ist jetzt genauso eingetreten, wie ich mir das erhofft habe. Im Gegenteil. Und da muss man halt flexibel sein und dann eine Kurskorrektur vornehmen und man darf nicht an den ersten Gedanken festhalten, wenn man merkt, das funktioniert nicht.
Ja, was ich hier jetzt auch immer so rausgehört habe bei allen Gründern und Gründerinnen, ist oft so dieses, man braucht halt einfach diesen Willen, diese Probleme, die täglich aufprasseln auf einen, lösen zu wollen und da auch eine Motivation rauszuziehen, immer wieder der oder die Problemlöserin zu sein. Ist das was schon immer in dir drin war, glaubst du, dieses Gründen und Gründer zu sein? Oder kann einfach jeder und jede Gründerin sein? Also ist es sowas, was man haben muss? Versuche ich immer rauszukristallisieren.
Also als ich gesagt habe, ich will gründen, hat meine Mutter gesagt, erzähl mir was Neues, das wusste ich schon, als du ein Baby warst. Da dachte ich, krass, weißt du, dann kennen die Mütter oder Eltern doch besser als man sich selbst. Ja. Und ich glaube, oder beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass man ein Gründergehen haben muss. Weil das ist so viel Leidensfähigkeit auch teilweise dabei. Das muss man einfach so sagen. Bei aller Inspiration und Vision, die man hat, hat man auch Tage, wo man denkt, oh Mann. Also, ja, auch diese, also ich muss auch sagen, jetzt hier im ersten Quartal zum Beispiel bei uns lief es so super. Und jetzt kommen jetzt im April, Mai, kamen so viele Dinge, wo ich dachte so, oh. Also irgendwie kommt jeden Tag noch was anderes dazu. Ob das jetzt hier Corona ist, dass die Händler weiter nicht öffnen dürfen, dass es wieder verlängert wurde und man packt sich so total viel Stock rein, weil man denkt, die Händler machen wieder auf. Oder dass irgendwie 2-3 Mitarbeiter auf einmal ausfallen. Also so ganz viele Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen und man denkt, jeden Tag wird es ein Stückchen schlimmer.
Ja.
Oder muss man aber trotzdem morgens aufstehen. Kann man trotzdem nicht die Hände heben. Und ich habe schon versucht immer viel, ja, ich sag mal so, ich kann auch anderen den Vortritt geben, aber wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann stelle ich mich hin und löse die Probleme. Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, glaube ich, auf jeden Fall, ja. Aber beides eben, also auch zu wissen, wann man es nicht mehr selber machen muss, das finde ich, ist auch eine ganz wichtige Erfahrung. Wie groß seid ihr denn inzwischen angewachsen?
Wir sind jetzt, muss ich überlegen, 17 und das ist ein sehr spezialisiertes Team. Ich bin auch immer kein Fan davon, das so aufzublasen, muss ich sagen. Das machen ja auch gerne viele Startups. Heißt aber nicht, dass die effizienter oder effektiver sind. Meiner Meinung nach, das ist auch was ich über die vielen Jahre jetzt gelernt habe, die Schlüsselposition so gut zu besetzen, dass es halt funktioniert.
Ja.
Das konnte ich auch nicht von Anfang an. Ne? Man kriegt ja auch immer ein Gefühl dafür, das kennst du ja auch. Genau.
Was hat das denn mit dir gemacht? Also das, finde ich, ist auch immer eine ganz wichtige Phase, ob man das auch kann, dann so in so eine Führungsposition. Aber am Anfang ist man ja für alles zuständig und macht wirklich alles, also von der Buchhaltung bis hin zum Verpacken noch sogar. Genau. Und irgendwann muss man ja immer weiter raus und so diese Helikopterperspektive annehmen. Mhm. Auch wenn man, wie du schon gesagt hast, immer mal wieder dann so kleine Probleme lösen muss. Aber ich finde, das ist was, was man am wenigsten gut lernen kann. So diese dann auf einmal für ganz viele Menschen verantwortlich sein.
Ja, das stimmt. Ja, das stimme ich dir wirklich zu. Man muss natürlich irgendwann lernen, ein Stück abzugeben. Mhm. Und auch zu vertrauen, obwohl die eigene Existenz dranhängt und der Erfolg des Unternehmens. Und man kann nicht mehr bei jedem Call dabei sein und so weiter. Und ich habe das mit meinen Mitarbeitern jetzt so gemacht, dass wir Ergebnisse vereinbaren, und wie die zu diesen Ergebnissen kommen, ist deren Sache. Wenn es Probleme gibt, bin ich aber da. Mhm. Und das ist aber ein Prozess. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine geborene Führungskraft bin. Ich habe auch sicher viele Fehler gemacht, aber die sind ja auch gut, um zu lernen. Und bilde mich da auch immer noch weiter, mache jetzt auch wieder ein Coaching und so, weil es nicht so einfach ist, diese Leidenschaft und diese Motivation auch in anderen zu erwecken, die man selbst hat.
Ja.
Und weil du sagst, wie hat man sich verändert? Ich bin auf jeden Fall durch die Selbstständigkeit noch fokussierter geworden. Kann auch sein, dass es auf manche so ein bisschen hart wirkt dann, weil ich bin immer sehr im Fokus drin, ne? Mhm. Und sehr, sehr ergebnisorientiert. Aber nie, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so emotional bin nach außen dabei, sondern sehr fokussiert, und ich weiß genau, was ich will und was ich nicht will, und das kommuniziere ich auch. Mhm. Hätte ich vielleicht vorher nicht so gemacht.
Ja, und dieses den Leuten oder den MitarbeiterInnen vertrauen und nur die Ziele auszumachen und wie sie das erreichen, ist dann ihre Sache. Das hat euch ja, ich weiß nicht, wann du das jetzt so eingeführt hast oder seit wann das bei euch so ist, aber das ist eigentlich, glaube ich, die ideale Voraussetzung gewesen, um sowas wie eine weltweite Pandemie gut zu handeln, oder?
Genau, obwohl ich sagen muss, bei der Corona-Pandemie, also da habe ich schon sehr... Also da gab es eine komplette Kurskorrektur bei uns. Mhm. Ich hatte, deshalb im März kam das ja wirklich an, 2020 bei uns. Ich hatte das aber im Dezember, Januar schon gesehen, weil wir zum Teil ja auch Packaging-Thema aus China bekommen.
Ja.
Und ich habe gesehen, oh Mann, das ist nicht gut, was da läuft. Und habe dann ganz, ganz früh dann versucht, mir so viel Packaging wie möglich zu sichern, als ich das gesehen habe, was da los ist. Und hatte das zum Glück schon früher auf dem Schirm, dass wir reagieren konnten. Und gerade bevor jetzt alle Lockdowns gestartet haben und die Firmen auch schließen mussten, haben wir noch unsere Ware am letzten Tag bekommen. Wir haben unsere letzten Flugzeuge bekommen. Und dann habe ich auch mit dem Team zusammengesessen und habe gesagt, Leute, jetzt Kurskorrektur. Wir müssen den Online-Shop jetzt zum Beispiel noch stärker fokussieren, weil vorher sind wir auch schon natürlich im Online-Shop unterwegs gewesen, mit Shopify, klar. Aber der Hauptfokus war bei den Händlern.
Und dir war klar, das muss anders sein.
Wusste ich, okay, jetzt geht's hier ab. Darauf können wir uns nicht verlassen. Und wie gesagt, wir waren vorher schon stark, aber da haben wir komplette Kurskorrektur gemacht und alle Power in den Online-Shop gesteckt. Und das war auch gut. Und da sind die Leute auch sehr, sehr gut mitgezogen und haben dann nochmal Ideen entwickelt. Und das war ganz wertvoll, dass man auch weiß als Unternehmer, man ist nicht alleine. Man kann ruhig die Mitarbeiter mit ins Boot nehmen und denen auch Verantwortung geben. Und also ich glaube, es hat ganz gut funktioniert.
Aber dann hast du ja auf jeden Fall richtig entschieden und recht frühzeitig auch die Situation erkannt und richtig eingeschätzt. Das hast du auf jeden Fall sehr richtig gemacht, glaube ich. Diesen Fokus auf mehr E-Commerce von den Produkten selbst ist es, glaube ich, jetzt weniger relevant gewesen, ob Corona ist oder nicht. Also die Produkte selber haben genauso eine Nachfrage gehabt, weil manche Produktlinien wurden ja irgendwie voll nachgefragt. Alles, was mit Heimverschönerung, Garten und so zu tun hatten. Andere Branchen lagen natürlich komplett brach, die eher Outdoor und Touristik und so sind, klar. Wie hat es denn euch getroffen?
Also Ich muss sagen, ich habe am Anfang auch so ein bisschen Bedenken gehabt, dachte, wenn jetzt jeder zu Hause ist, wenn jetzt
wer schminkt sich dann noch, genau.
Genau, wenn jetzt jeder Masken trägt. Mhm. So, wir wollten jetzt eine neue Kategorie haben wir gelauncht, die war natürlich schon lange geplant, das heißt 10 unterschiedliche Farb-Lipgloss, neue Lippenstiftfarben, dachte ich, ja, das kann ja interessant werden.
Sieht man ja nicht unter den Masken, ja.
Richtig. Und, aber interessanterweise sind unsere Lippenprodukte mit die stärksten auch. Die haben überhaupt nicht nachgelassen. Ich weiß aber von anderen Firmen, dass Lippenprodukte sehr nachgelassen haben. Und es kommt, glaube ich, auch immer auf die Kommunikation drauf an, wie man das aufbereitet für die Kunden, dass sie den Purpose sehen. Aber zum Glück, muss ich sagen, gab es bei uns nur Wachstum und keinen Rückgang im Make-up-Bereich. Und dann sind wir ja den Schritt gegangen und haben noch eine Skincare-Linie entwickelt. Und das ist ja das, was Nuja ausmacht, natürliche und vegane Produkte. Und die Gesichtspflege ist eine Basis dafür, ja, dass dein Make-up auch strahlen kann und gut aussieht. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Eben, weil ich meine, Beauty und sich um sich selbst kümmern, also Self-Care im weitesten Sinne, hat ja definitiv auch zugenommen. Dadurch, dass man ja auch mehr Zeit hat für sich dann zu Hause.
Genau, und nur weil man zu Hause ist, dann muss man ja nicht aussehen wie eine Vogelscheuche.
Nee. Und seit den ganzen Zoom-Calls ja sowieso nicht mehr.
Genau. Richtig, richtig. das war ganz süß, ich habe so ein Foto bekommen, weil ich fühle mich auch manchmal, wenn ich den ganzen Tag hier in Meetings bin, das kennst du ja auch, fühle ich mich so, oh, Hilfe, also ich fühle mich gar nicht so frisch. Und dann habe ich so ein süßes Foto bekommen und da waren so zwei Nilpferde. Und das eine Nilpferd, das stand ganz gerade und akkurat, weißt du, auf so einer Wiese mit Sonnenschein und das andere auf der anderen Seite, das lag so im Schlamm und hat sich so da, so weiß ich, so rumgewälzt. Und da dachte ich, okay, ich fühle mich eigentlich so ein bisschen wie das im Schlamm, weil man wird auch so ein bisschen träge. Da hilft es aber auch, nochmal zu denken, ach nee, ich kann es mir trotzdem schön machen zu Hause und ich kann mich pflegen und ich kann irgendwie mich besser fühlen, auch durch Kosmetik. Und es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
Dann seid ihr da ganz gut durchgeschifft durch die Pandemie, wenn sie jetzt immer noch anhält, aber wir sind ja auf dem Lichtblick sozusagen.
Ja, ich hoffe.
Die Läden auch wieder aufmachen.
Vor allem für unsere Händler hoffe ich das auch, muss ich dir sagen.
Was ist denn so in Zukunft noch in Aussicht? Also Skincare hast du jetzt gerade schon angesprochen. Wie sieht es denn aus mit Diversifizierung oder neue Produktlinien? Da gibt es ja wahrscheinlich noch einiges zu tun. Also Felder, die noch bearbeitet werden können.
Wir haben so viele Ideen. Ich sag dir, da reichen die Tage im Jahr gar nicht aus. so viele Ideen, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch übrigens, wir machen auch noch mehr Produktkategorien und Linien. Wir haben aber übrigens auch schon Männer, ne, die bei uns einkaufen, gerade so Concealer zum Beispiel oder Mascara tragen ja auch viele. Also bei uns ist jeder willkommen, der gerne möchte. Aber klar, also wir haben da noch viel im Petto. Ganz im Detail kann ich es jetzt noch nicht preisgeben.
Klar.
Aber es kommt auf jeden Fall total viel noch Spannendes.
Sehr schön. Dann werden wir das auf jeden Fall weiterhin beobachten und wir schauen immer gerne nach einem Jahr oder eineinhalb mal wieder vorbei. Bei allen, die hier bei uns im Podcast waren, machen ein kleines Update und da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann nächstes Jahr vielleicht nochmal sprechen und gucken, wie sich es bei euch weiterentwickelt hat.
Super, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ebenso.
Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke. Und wenn ihr jetzt sagt, oh ja, Beauty zu Hause für die nächste Zoom-Session brauche ich auf jeden Fall, dann schaut vorbei bei Nui, also Nui, cosmetics.com. Ein ganz toller Shopify-Shop natürlich. Vielen Dank.
Danke.
Tschüss. So, das war es erstmal für heute mit dem Gespräch und auch für diese dritte Season, aber keine Sorge, wir arbeiten im Hintergrund bereits schon fleißig weiter an der vierten Staffel, sind schon in der Vorproduktion und nehmen uns eine kleine Auszeit, bevor wir dann frisch und munter mit neuen Folgen zurückkommen. Wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen, wie euch diese Staffel gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für uns, wen oder welche Shops wir interviewen sollen. Mailt uns, schreibt uns, kontaktiert uns und wie immer freuen wir uns natürlich, euch in Zukunft wieder hier zu hören beim Shopify-Podcast. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de/podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de/podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.
Thank you.